Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute habe ich die Freisprecherin zu Gast. Margit Lieberts ist Speakerin, Moderatorin, Schauspielerin, Trainerin. Ich sag mal kurz zusammengefasst die Freisprecherin und sie hat uns heute ein richtig cooles Thema mitgebracht. Wir kennen es alle. Wir schieben so oft im Leben etwas auf. Wie können wir ins Handeln kommen? Margit hat die Antwort. Herzlich willkommen, Margit.
Danke dir, liebe Ilka. Yay. Und wir haben unseren Termin nicht aufgeschoben. Yay.
Ja, wir haben ihn sofort umgesetzt genau. Und innerhalb von 24 Stunden sind wir ins Handeln gekommen.
Perfekt, das ist manchmal am besten. Genau, ich habe ja nachher so ein paar Tipps für euch noch in petto, weil darum geht es ja auch manchmal, die Dinge direkt machen, bevor man drüber nachdenkt.
Ja, und ich habe auf die Vorbereitung unseres Talks drüber nachgedacht, was ist das Thema, was mir in Social Media am häufigsten begegnet, wo Menschen ihre Erfolge feiern, weil sie endlich, was sie aufgeschoben haben, erledigt haben. Was würdest du denken?
Was die am häufigsten verschieben? Sorry, nee.
Ja, genau. Was würdest du denken, was der Mensch im Alltag am liebsten verschiebt? Ich habe nur die Wahrnehmung aus meiner Bubble.
Also Dinge, die unangenehm sind, werden am meisten verschoben. Ich habe ja jetzt ein paar Vorträge zu dem Thema gehalten und frage am Anfang immer per Slido ab, was ist denn das, was ihr am meisten verschiebt? Okay. Spannenderweise, wie gesagt, das, was unangenehm ist, dann wird verschoben Steuererklärung, das ist ja meistens unangenehm.
Das wäre meine Antwort gewesen, da muss ich gleich reingrätschen. Genau. Ich sehe so oft Schuhkartons mit Quittungen als Post. Mein Steuerberater will die Unterlagen, die Frist läuft ab und ich habe es ewig aufgeschoben. Das wäre mein Thema Nummer eins in meiner Bubble, wo die Leute immer aufschieben.
Genau.
Was gibt's noch?
Putzen finden viele auch blöd. Es wird auch gerne aufgeschoben.
Ich finde das gerade als Frau manchmal, wenn man in einem gewissen Zyklus gerade ist oder in einer Zyklusphase, finde ich das befreiend.
Naja, und ich finde, Putzen hat ja auch manchmal was Meditatives, ne? So, deswegen, ich würde das jetzt auch nicht so als dramatisch sehen, aber da sind ja die Menschen unterschiedlich. Unangenehme Gespräche aufschieben ist auch bei vielen das Thema gewesen, also sei es beruflich, ne, mit Kolleginnen und Kollegen oder mit dem Chef oder wie auch immer, mit Kunden oder auch privat unangenehme Gespräche. Also das sind so die Top 3 eigentlich, ne? Also Steuererklärung, Putzen und unangenehme Gespräche, das wird am liebsten aufgeschoben.
Ich darf das nochmal ergänzen, bei unangenehmen Gesprächen habe ich letztens gelesen, man soll am besten, wenn man Druck auf der Blase hat, das machen. Das heißt, wenn du wirklich nötig auf Toilette gehst, weil du dann die besten Ideen und die besten Antworten parat hast.
Ich kann mich gar nicht konzentrieren.
Immer, Margit, wenn ich noch eine wichtige E-Mail verfassen muss und ich überlege, gehe ich jetzt erst auf Toilette oder schreibe ich jetzt diese E-Mail, die mir unangenehm ist oder die ich schiebe, na genau das Thema, was du ansprichst, dann bin ich immer sofort dabei, hibbel dann auf dem Stuhl und schreibe erst die E-Mail zu Ende, weil ich gelesen habe, dass das dann am produktivsten und vor allen Dingen auch am effizientesten ist und am zielführendsten, weil man die besten Gedankengänge hat.
Spannend. Ich weiß nicht, also wenn ich auf Toilette muss, muss ich auf Toilette, dann könnte ich nichts Kreatives mehr denken. Aber auch da sind die Menschen ja unterschiedlich, ne? Das ist ja auch gut so.
Ja. Also. Ja. Margit, viele kennen dich als Moderatorin, als Keynote-Speakerin und du hast so viele Menschen schon auf dem Weg zur Moderation begleitet, aber auch zur Bühne begleitet, grundsätzlich Führungskräfte. Jetzt gibt's eine Keynote. Abschied vom Aufschieben, endlich ins Tun kommen. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen? Warst du selber mal jemand, der immer prokrastiniert hat? Oder warst du immer schon jemand, alles, was unter 5 Minuten erledigt werden kann, erledige ich sofort und ich bin immer dabei?
Viele Fragen auf einmal. Also zum einen, wir verschieben ja alle Dinge. Also nochmal zum Prokrastinieren, das kommt ja aus dem Lateinischen, heißt auf morgen verschieben. Das ist ja das Mindeste, was wir mal tun, auf morgen verschieben oder auf nächste Woche oder nächstes Jahr oder so. Ich bin zu dem Vortragsthema eher gekommen, weil ich ein zweites Buch geschrieben habe und das heißt Raus aus dem Schlafanzug, rein ins Leben. Und da geht's mehr noch darum, wie wir manchmal Lebensthemen aufschieben. Ne, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich. Oder wenn ich mal das Geld habe, dann mache ich die Weltreise. Oder wenn ich in Rente bin, dann habe ich Zeit. Und das ist so schade, weil man manchmal viel zu lange drauf warten muss, bis es dann soweit ist. Und manchmal vielleicht kommt's gar nicht so. Und das habe ich so in meinen anderen Coachings, die ich mache zum Thema Freireden und so, immer wieder erlebt, dass Menschen einfach Dinge rausschieben. Ne? Auch Dinge, die sie gern tun würden, aber einfach nicht machen. Und das war so die Grundidee. Das hat ja auch mit Aufschieben zu tun. Und irgendwie aus diesem Aufschiebethema, was ja doch sehr tiefgreifend ist, ja, und vielleicht auch eher so ein schwereres Thema, ist dann eben diese leichtere Version entstanden, also Abschied vom Aufschieben. Das war dann in der Tat auch eine Kundenanfrage. Also ein Kunde hat ganz konkret gefragt, ob ich zu diesem Thema einen Vortrag halten kann. Da habe ich natürlich gleich Ja gesagt. Und dann angefangen, mich schlau zu machen, weil du brauchst ja auch ein bisschen mehr Inhalt. Und was schön ist an diesem Vortrag, ist, dass ich am Anfang eben auch eine Slido-Umfrage mache, also genauer gesagt diese drei Umfragen mit den Teilnehmenden. Das ist schon mal so ein bisschen Acting und Interaction sozusagen, zu gucken, was kommt denn da an Antworten? Was haben denn die Themen, die Leute, die jetzt in dem Raum sind, gerade für Themen? Und dann, und das ist total spannend, mache ich einen Persönlichkeitstest. Also das macht jeder für sich. Ich habe dann klassischerweise noch Ausdrucke, kriegt jeder diesen Test. Und dann kann man ausprobieren, was bin ich denn für ein Typ? Und dann gibt es natürlich Perfektionisten, dann gibt es Helfer, ne, mit so einem Helfersyndrom, die schieben auch gerne eigene Dinge auf und sind eher für die anderen da. Dann gibt es die Überforderten, denen eh immer alles zu viel ist und so weiter. Da gibt es so verschiedene Aufschiebetypen. Und das war für mich spannend, weil ich habe natürlich den Test auch gemacht, bevor ich den auf die Menschheit loslasse. Und war doch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich doch immer noch Perfektionistin bin, obwohl ich so seit so vielen Jahren übe, es nicht mehr zu sein, weil ich das anstrengend finde, perfektionistisch sein zu wollen. Und eine Kombination aus perfektionistisch und Helfersyndrom. Also man ist ja nicht immer nur eins, man hat ja manchmal so eine Mischung. Manchmal bin ich vielleicht auch überfordert, durchaus, ja, durch die Fülle an Dingen, die so auf einen zukommen. Naja, und dann, wenn man so rausgefunden hat, wer man ist, dann gibt es vier Grundtipps, die man ausprobieren kann, was einem hilft, die Dinge nicht zu lange vor sich herzuschieben. Und darauf kann man dann so ein bisschen gucken, okay, für welchen Typen ist denn welche Methode am geeignetsten. Also es ist total lebendig und spannend.
Ja, spannend. Hast du den Test entwickelt oder ist das ein offizieller Test, den du uns auch schicken kannst, also mir zum Beispiel
schicken kannst? Ja, ich kann den gerne schicken. Das ist, sind zwei DIN A4 Seiten. Zu jedem Typen gibt es drei Fragen und du kannst halt einschätzen, okay, diese Antworten, oder drei Aussagen genauer gesagt. Mhm. Also zum Beispiel Perfektionistin hat drei Aussagemöglichkeiten und du sagst dann halt, stimmt voll. Das sind dann, glaube ich, drei Punkte, stimmt ein bisschen, stimmt gar nicht. Also und du zählst dann immer die Punkte zusammen und am Ende kannst du halt schauen, okay, bei welchen Aussagen habe ich die höchste Punktzahl und das ist dann das, was man ist. Also auch jetzt bei den Teilnehmenden aus den Vorträgen kam schon auch oft so eine Mischung raus, ne? Eben aus vielleicht Helfersyndrom und Perfektionist und vielleicht noch irgendwie überfordert und so weiter. Also das kann ich gerne zur Verfügung stellen, den Test. Der ist nicht speziell.
Du hast gerade eben gesagt, dass du selber auch anteilig Perfektionistin bist. Das hat der Test auch bestätigt. Ich hätte jetzt vermutet, dass der Perfektionist nicht aufschiebt. Schiebt denn auch Perfektionist auf?
Ja, Perfektionist schiebt auf, weil der denkt, ich bin noch nicht so weit. Oder mir fehlt noch irgendwas dafür. Okay. Zum Beispiel, wenn ein Perfektionist ein Buch schreibt, dann fängt er nie an, weil er immer denkt, der Satz ist noch nicht gut oder die Idee ist noch nicht gut oder keine Ahnung was. Oder? Also definitiv, ja, die Perfektionisten schieben auch auf. Also andere Dinge vielleicht. Ich weiß nicht, ob ein Perfektionist eine Steuererklärung aufschiebt. Zum Thema Steuererklärung übrigens, ich finde es ja besser, wenn man das jeden Monat macht. Also wir Selbstständigen machen es ja sowieso jeden Monat. Und dann hast du halt auch nicht diesen Zettelkasten. Ich glaube auch, wenn man 12 Monate lang Quittungen sammelt und die vielleicht auch noch in einem Kasten und nicht in einem System, dann glaube ich, würde ich auch überfordert sein.
Also, ja, ich habe mir angewöhnt, dass man wirklich Dinge, die man unter 5 Minuten erledigen kann, sofort macht. Und ich habe eine Steuersoftware, um bei diesem Thema zu bleiben, wo ich halt die Rechnung hochlade und dank KI alles mit dem Konto verknüpft ist und direkt zugeordnet wird. Das heißt, jeder Kontoeingang wird direkt mit der Rechnung verknüpft.
Ja,
und
perfekt.
Ja, das ist mega. Und mein Steuerberater kann auch draufschauen.
Ja.
Und das Gute ist, so eine Rechnung hochladen, das dauert halt unter 5 Minuten für mich. Das heißt, ich mache das jeden Morgen. Ich gucke jeden Morgen einmal rein. Okay, bei der Bank ist das eingegangen. Auch dann kann ich ja die dazugehörige Rechnung schnell hochladen oder ich habe die Rechnung schon vorher hochgeladen. Dann gucke ich nur, ob es richtig verknüpft ist, überprüfe das nochmal. Und somit habe ich nie den Tag im Monat, wo ich die Steuer machen muss oder im Quartal oder im Jahr.
Ja.
Und das ist halt wirklich ein befreiendes Gefühl. Ich kann immer am 1. auf den Knopf drücken und sagen, jetzt mache ich die Umsatzsteuervoranmeldung.
Ja. Super.
Das ist halt schon cool und das kann ich auch noch von meiner Seite aus mitgeben. Alles, was man wirklich unter 5 Minuten erledigen kann, macht das sofort. Manchmal denkt man auch, das dauert ewig, dann fängt man erstmal an und merkt dann, oh, das war ja doch nur eine Stunde Aufwand oder zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Genau, also wir haben so 4 Grundtypen-Tipps, also 4 Grund Grundideen. Das eine ist die 2-Minuten-Regel, die ähnlich ist wie das, was du gerade sagst, was du in 2 Minuten erledigen kannst, mach gleich. Ne? Eine kurze E-Mail schreiben, den Schreibtisch mal kurz aufräumen, also je nachdem, wie der aussieht, aber so in 2 Minuten kannst du schon Dinge sortieren. Vielleicht ein kurzes Telefonat oder eine kurze Bestätigung oder also alles, was du in 2 Minuten tun kannst, mach sofort. Dann hast du nämlich schon mal deine To-Do-Liste so ein bisschen abgehakt, ne? Das hast du schon erledigt. Mhm. Also nach der 2-Minuten-Regel gibt es die 5-Minuten-Regel und die besagt, dass man einfach mal 5 Minuten anfängt, was zu tun. Also zum Beispiel vielleicht eine längere Mail einfach mal anfangen oder ein Angebot jetzt für uns Selbstständige. Also irgendwas, wo du weißt, es dauert eventuell länger, aber ich fange schon mal an. Ja, oder auch im Fall von meinem ersten Buch habe ich manchmal gedacht, komm, jetzt schreibe ich halt morgens mal um 8, wenn noch nicht so das Telefon klingelt, so die ersten 2 Seiten. Und wenn du dann so drin bist, guckst du nicht mehr auf die Uhr, ne? Und dann ist schnell mal eine halbe Stunde oder eine Stunde rum und du kriegst die Dinge dann erledigt. Also das ist so die 5-Minuten-Regel. Die finde ich auch sehr charmant. Einfach mal anfangen. Für mich funktioniert es auch beim Sport. Also ich bin jetzt nicht so sportlich wie du. Und wenn ich mir jetzt morgens vornehme, ich würde jetzt eine halbe Stunde Sport machen, hätte ich vielleicht Ausreden. So nach dem Motto, es dauert mir zu lange oder ich habe heute keine Zeit. Aber wenn ich sage, ach, also bei mir sind es inzwischen 15 Minuten. Also bei 5 Minuten habe ich angefangen. Ach so, 5 Minuten, so ein bisschen Yoga-Dehnung kriegst du hin. So, ja? Und wenn du dann so drin bist, denkst du vielleicht auch manchmal, oh, fühlt sich jetzt aber gut an. Oh, ich bin noch gar nicht müde. Ich mach mal weiter. So, ne? Also die 5 Minuten sind oft für Menschen, die sich scheuen, dass es vielleicht zu lange dauert. So, dann gibt es noch, total spannend für alle italienischen Fans, die Pomodoro-Regel. Das ist total süß. Warum heißt die so? Die ist von einem italienischen Studenten, der später erfolgreicher Unternehmer wurde, kreiert worden. Und der hat gesagt, okay, 25 Minuten konzentriert etwas tun und dann 5 Minuten Pause machen. Das ist ja oft das Thema, dass wir dann irgendwie diese Pause vergessen. Ja, wir fangen dann an, uns 2 Stunden in irgendwas reinzufuchsen. Und dann sind wir vielleicht erschöpft und nicht mehr konzentriert genug oder so. Ja? Aber diese 25 Minuten und 5 Minuten Pause sind super hilfreich, wenn man was konzentriert machen möchte. Ich habe ja früher als Eventmanagerin gearbeitet und ich habe das oft so gemacht, dass ich dann mein Telefon auf Mailbox umgestellt habe, meine E-Mails zugemacht habe. Wenn ich so Ablaufpläne geschrieben habe, wo du wirklich Konzentration brauchst, woran du alles denkst und was wichtig ist, und dann willst du nicht dauernd abgelenkt und unterbrochen werden. Und dann habe ich meine Mailbox angemacht und meine Sachen gemacht. Und dann manchmal habe ich mich dann so drin vertieft, dass es natürlich mehr wurden als 25 Minuten, bis dann der Empfang irgendwann kam und sagte, Margit, du bist überhaupt nicht erreichbar, aber du bist doch heute da. So. Kann nämlich auch passieren bei den 25 Minuten, dass man dann irgendwie doch so drin ist. Ja? Aber zwischendrin Pause hilft, mal aufstehen, mal sich einen Tee oder einen Kaffee holen und mal einfach so mal kurz atmen und wieder neue Kreativität sammeln. Also das ist die Pomodoro-Regel. Warum? Weil der einfach diese, es gibt ja diese Küchenuhren in Tomatenform und so. Ne? Und das hat er damals benutzt, deswegen Pomodoro. Also das kann man sich auch ganz gut merken. So, und die 4. Regel, die kennst du wahrscheinlich auch, die heißt Eat the Frog. Kommt von Brian Tracy, von dem amerikanischen Erfolgstrainer, Coach, Speaker, Autor. Und der hat halt gesagt, also Frosch, ne, ist ja eher unangenehm, das heißt, das Unangenehme zuerst erledigen. Weil manchmal schieben wir Unangenehmes vor uns her und das macht ja dann wieder Druck und schlechtes Gewissen, dass man denkt, ach, eigentlich müsste ich oder ich hätte längst oder und dann fühlt man sich einfach doof oder ist vielleicht auch gereizt oder sonst irgendwas. Und wenn man eben die unangenehmen Dinge zuerst macht, dann hat man wieder ein bisschen mehr Luft für die anderen Dinge, die man eh gerne macht sozusagen. Ja, also das ist Eat the Frog. Er hat später noch ein neues Buch geschrieben, auch mit Rahu Bornhaus zusammen, das heißt Kiss the Frog. Das ist dann sozusagen Next Level. Oder erst küssen, dann fressen. Bin ich da schon angekommen? Du, wie gesagt, also wir schieben ja alle irgendwie Dinge weg irgendwie und sagen, ah, mach ich morgen oder so. Ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen am fortgeschrittenen Alter. Das klingt jetzt blöd, aber ich werde ja doch bald ein halbes Jahrhundert. Man nimmt es lockerer. Also so geht es mir. Ja? Früher habe ich Dinge, die ich vor mir hergeschoben habe, auch immer so... Ich habe mich schlecht gefühlt oder mich vielleicht deswegen noch verurteilt und so. Das ist halt das, was viel schlimmer ist, als dass man aufschiebt, ist, dass man sich deswegen schlecht fühlt und sich dafür auch noch verurteilt. Und das, finde ich, wird besser. Also vielleicht hätte ich auch vorher mal so ein Thema mir selber mal anhören müssen als Vortrag. Also jetzt halte ich halt Vorträge dazu. Also darum geht es ja auch, ne? Dass man für sich selber Strategien entwickelt. Wie tickt man denn und was möchte man gerne? Und du kriegst ja auch ein Gespür für Timing. Ja. Wann, bis wann erledigst du was? Wie schnell gehen die Dinge am Ende dann doch und so? Also das alles ein bisschen spielerischer betrachten ist hilft, glaube ich, auch.
Das ist ein schönes Wort, spielerisch betrachten, oder ein schönes Wort, Spiel sozusagen. Sag mal, woran erkenne ich denn, dass ich aufschiebe? Denn mir geht es manchmal so, ich habe To-Do-Listen, ich schreibe mir wirklich per Hand oder digital auf, was ich alles erledigen will. Das fängt an beim Fensterputzen, geht über Blumengießen bis hin zur E-Mail, die ich noch verfassen muss. Und ich überlege mir morgens so, was mache ich jetzt? Und es ist eine To-Do-Liste. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es wirklich so eine Art Aufschiebeliste ist. Ab wann ist denn etwas aufgeschoben? Ab wann prokrastiniere ich denn?
Na, wenn du dir vielleicht mit einem To-Do eine Deadline setzt, so nach dem Motto, ich will das bis dann und dann erledigt haben und du machst es bis dann und dann.
Okay.
Also spannenderweise, ich habe einen dieser Vorträge vor Unternehmerfrauen gehalten und das war ganz süß und eine, also die war auch sehr aktiv beim Mitreden und die meinte dann so, ja, sie schiebt sogar Steuererklärungen vor sich her, von denen sie weiß, dass sie Geld zurückkriegt.
Wow.
Also total spannend. Aber ich glaube, die hat wahrscheinlich das, was ich habe. Ich habe nämlich eine Formularlegasthenie. Okay. Ist schon besser geworden im Laufe der Jahre, aber ich sehe ein Formular und ich kann es nicht lesen. Das ist ganz seltsam, aber ist für mich irgendwie, obwohl dann der deutsche Begriff in diesen Kästchen stehen, aber das geht für mich irgendwie ganz schwer. Deswegen bin ich auch froh, dass ich ein Steuerbüro habe, mit dem ich arbeite. Die können dann die Formulare ausfüllen. Bis wann merkt man, dass man aufschiebt? Also du merkst ja auch, ich wollte das und das erledigt haben und es ist noch nicht erledigt. So, also das sind meistens zum Beispiel, also für mich ein Beispiel als Moderatorin, ich habe am Anfang dieses Moderationskartenschreiben vor mir hergeschoben. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, ich bin super gerne auf Bühnen und da gehört natürlich dazu, vorher die Texte vorzubereiten. Aber das ist mir schwer gefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das wirklich so typisch aufschieben, anfange, was du schon vorhin erwähnt hast, ne, die Wohnung zu putzen und Sachen zu sortieren. Also bis ich angefangen habe, die Karten zu schreiben, habe ich alles mögliche andere gemacht, außer Karten schreiben. Das hatte natürlich den Vorteil und den positiven Nebeneffekt, die Wohnung war sauber, der Schreibtisch auch. Aber ich hatte halt ein schlechtes Gewissen. Ja. Bis ich mal im Laufe der Zeit rausgefunden habe, ich schiebe so lange, wie es noch keinen Sinn macht, anzufangen. Klingt jetzt seltsam, kannst du aber vielleicht auch als Moderatorin nachempfinden. Früher habe ich halt gedacht, so 3-4 Wochen vorher musst du doch jetzt mal anfangen, ne? So meine Struktur und so ein paar erste Sätze und so weiter. Ist aber noch zu früh, weil auch gerade bei Live-Events, dann gibt es einen Künstlerwechsel oder der Referent wird ausgetauscht oder irgendwas verändert sich noch. Das heißt, wenn du 4 Wochen vorher fertig wärst mit den Karten, dann fängst du irgendwann wieder von vorne an, weil sich noch zu viel ändern könnte. So. Und das war halt für mich auch so ein Learning, dass ich verstanden habe, also mein Timing ist inzwischen für Moderationskartenschreiben, so 2 Wochen vorher fange ich an, eine Struktur zu machen und mal so Inhalte reinzupacken. Und also frühestens eine Woche vorher fange ich an mit Schreiben und 2 Tage vorher drucke ich es aus oder einen Tag. Jetzt kommt ein bisschen drauf an, was das für ein Wochentag ist. Und da muss man natürlich auch schauen, dass es rechtzeitig ausdruckt, falls man kein Druckerpapier mehr hat und keine Farbe und Gedöns, dass man das noch nachlegen kann. Aber seitdem bin ich entspannter, was das Kartenschreiben angeht, weil ich weiß, ich fange zur richtigen Zeit an.
Ist ja auch ein Learning, ne? Ich finde das ja auch immer interessant. Ja, man hat das auch in der Schule recht schnell gemerkt. Es gab ja einmal die auf den letzten Drücker, die PowerPoint oder die Präsentation auf dem Overhead-Projektor damals in den 90er Jahren, fertig gemacht haben. Und dann gab es die Person, die wirklich ganz früh fertig war, aber vielleicht sogar eine schlechtere Note am Ende des Tages hatte. Und da hat man sich auch gefragt, wieso, ich habe doch schon so früh alles vorbereitet. Und ich glaube, das ist so ein Learning fürs Leben. Man muss erst mal gucken, wie tickt man selbst und wann ist der richtige Zeitpunkt, das umzusetzen. Zum Beispiel der Vorteil bei diesen ganzen Keynote-Speakern, die kennst du ja auch, die wirklich auf den letzten Drücker nochmal die PowerPoint anpassen oder die Keynote und dann mit dem Stick zum Techniker gehen. Hier ist meine Präsentation, ja. Das sind die aber noch alles im Kopf haben, weil sie es gestern Nacht gemacht haben oder heute Morgen und genau wissen, das war mein Gedankengang dazu. Wenn sie es 4 Wochen vorher machen, passiert genau das, was du sagst. Man verliert wieder den einen oder anderen Gedankengang. Man ist überhaupt nicht so tief in dem Thema drin. Also auch da muss, glaube ich, jeder für sich so herausfinden, wann ist der richtige Moment anzufangen. Wir wollen aber jetzt mal über Ablenkung sprechen. Denn ich habe zwar mein Beispiel gebracht, ich habe eine ewig lange To-Do-Liste und alles muss irgendwie gemacht werden. Jetzt erwische ich mich immer wieder dabei, ich fange an, beispielsweise einen Kostenvoranschlag zu machen oder zu putzen. Und zwischendurch nehme ich mein Handy und scroll bei Instagram durch, bei Facebook. Das kennst du vielleicht auch. So, wie kann man das eliminieren? Ist das an der Tagesordnung bei den meisten? Wie ist deine Erfahrung dazu? Also was rätst du zu solchen Momenten, wenn man sich selbst ertappt, dass man wieder sich ablenkt? Ich nenne es mal Ablenkung.
Ich finde erstmal wichtig, dass wir für uns entscheiden, habe ich jetzt gerade die Zeit dafür, macht es jetzt Sinn oder ist gerade was anderes wichtiger? Mhm. So. Ich habe eher so Zeiten, wann ich Social Media mache, das ist morgens und abends in der Regel. Ja, morgens, so bevor ich in den Tag starte, gibt es ja auch Leute, die sagen, mach das nicht, fang direkt mit deinen E-Mails an. Gut, aber ich halt nicht. So morgens bei meinem Kaffee oder Tee gucke ich mal Social Media und wir hatten Geburtstag und was gibt sonst so Wichtiges und so. Da habe ich Zeit, da bin ich entspannt und die nehme ich mir dann auch, die Zeit. Und dann abends, entweder so Richtung Couch oder auch manchmal, und das sollte man ja auch nicht machen, wenn ich im Bett liege, bevor ich schlafe. Komischerweise sagt einem jeder, mach das nicht. Ich schlafe super,
ja, ne?
Jede Nacht.
Ich habe auch
mein
keinen
Handy
Unterschied.
Liegt sogar neben
genau,
meinem Bett.
Ich merke auch keinen Unterschied.
Nee. Also ich mache mein Handy natürlich nachts auf Flugmodus, ja, dass mich niemand weckt oder so, wobei ich schlafe eh, ich weiß auch nicht, irgendwie schlafe ich super gut. Deswegen ist mir das wurscht, aber ich liege dann so im Bett und dann scrolle ich nochmal so durch und das kann schon auch eine halbe oder dreiviertel Stunde dauern, aber das ist dann für mich halt meine Zeit. Ich genieße das, ich gucke dann, was machen die anderen Kolleginnen und Kollegen gerade, was gibt's Neues, manche posten ja auch private Sachen, sind die gerade im Urlaub oder, also das ist wie wenn man früher vielleicht mit einer Freundin telefoniert hätte so und mache ich ja immer noch auch telefonieren oder WhatsApp-Voices schicken. Aber ich lasse mich, wenn es was wirklich Wichtiges gibt, halt, wo ich sage, das ist jetzt, ich habe einen Call oder ich habe ein Coaching, oder dann lasse ich mich nicht ablenken. Ja. Also vielleicht ist es auch so Typsache, aber ich habe dann schon den Fokus auf dem, was jetzt wichtig ist. Und für mich ist Social Media natürlich auch ein Marketing-Tool, klar, und gleichzeitig auch ein bisschen Unterhaltung. Mhm. Also, ne? Und warum das nicht für sich dann nutzen oder ich in der Kaffeepause oder so. Wobei ich auch manchmal Pausen bewusst ohne Social Media mache. Ich bin auch keine, die Mittag isst und nebenher das Handy durchsucht, weil dann kann ich weder das Mittagessen genießen, noch das, was da im Handy gerade passiert. Ne? Aber also ich glaube, da darf jeder eben auch sein eigenes, seine eigene Gewohnheit.
Ja, du hast dich ja jetzt die letzten Monate extrem mit dem Thema Aufschieben beschäftigt. Gab es da einen Gamechanger? Mhm. Gab es da irgendeinen Moment, wo du sagst, wow, das ist für mich jetzt auch nochmal eine neue Erkenntnis für mein eigenes Handeln?
Na, für mich war auf jeden Fall diese Erkenntnis, oh Gott, ich bin immer noch Perfektionistin, wie schrecklich. Wobei ich das doch auch in meinen Seminaren und Trainings immer propagiere, es gibt keine Perfektion, es gibt Vollkommenheit, das ist eine Momentaufnahme, ne, wo alles irgendwie so stimmig ist und wo man vielleicht auch eine Gänsehaut bekommt, weil gerade alles rund läuft und gleichzeitig sage ich immer, man will ja auch nicht irgendwie eine Stunde Gänsehaut, also sind das wirklich Momentaufnahmen, wo alles rund läuft. Auf der anderen Seite, ich komme ja auch, wie gesagt, aus dem Eventmanagement und da braucht es halt schon Struktur, Präzision, Timing, Zuverlässigkeit und das bin ich auch gerne. Also wahrscheinlich darf ich akzeptieren, dass ich einfach ein bisschen Perfektionistin bin und wahrscheinlich auch ein bisschen bleiben werde. Aber ich glaube, mein Humor ist größer geworden. Ich verurteile mich nicht mehr so sehr für das, was ich tue und mache oder nicht. Ich glaube, das gibt dann eben so die nötige Gelassenheit. Aber also wie gesagt, das war so die Überraschung, wie ich diesen Test gemacht habe und dachte, na toll, super, immer noch Perfektionistin, danke. Ansonsten, also ich fand diese 2 und 5 Minuten eher nochmal eine Bestätigung, ne, zu sagen, also 2 Minuten, alles was schnell geht, mach mal weg. Und 5 Minuten, fang einfach mal an. Also das hat mich eher in dem bestätigt, was für mich halt auch gut funktioniert, gerade als Perfektionistin, ja, dieses fang einfach mal an. Eat the Frog, ich weiß nicht, also ich schiebe manches Unangenehme doch eher ein bisschen vor mir her. Mhm. Vielleicht ist das aber auch die Perfektionistin, die sagt, ach ne, ja, ist nicht so wichtig.
Nee, ich würde dann immer sagen, oh, dann habe ich schnell hinter mir. Also ich würde versuchen, schnell hinter mich zu bringen.
Ja, das ist auch gut.
Ja.
Also, aber ansonsten, ja, ich glaube, man übt es immer wieder. Also ich finde es halt schön, gerade diese Vorträge zu dem Thema zu halten, weil es doch sehr interaktiv ist, auch mit den Teilnehmenden. Und zu gucken, wie die damit umgehen und was die für Themen haben. Und mir geht es ja immer um Leichtigkeit. Also auch das Freireden-Thema, da geht es ja immer darum, die Menschen zu unterstützen, dass sie sich selbst freisprechen von allem, was sie daran hindert, frei zu sprechen. Und das ist im Endeffekt ja auch dann das Thema mit dem Aufschieben. Also ich möchte einfach den Menschen ein bisschen Easiness, Leichtigkeit geben und sagen, hey, komm, nimm die Dinge nicht so ernst. Ja, ich meine, das übe ich immer noch. Es gibt Bereiche, in denen ich das gut schaffe, Bereiche, in denen ich halt auch immer...
Ach, ich glaube, das geht uns allen so, dass wir da sehr selbstkritisch sind. Sag mal, wenn du deinen Vortrag in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wäre die wichtigste Botschaft?
Die ist quasi im Titel ja schon drin, einfach ins Tun kommen, ne? So dieses einfach anfangen, also das ist so die wichtigste Botschaft. Nicht zu viel drüber nachzudenken, das sind jetzt mehr als ein Satz, aber wirklich dieses Anfangen, einfach anfangen, das ist das Wichtigste. Das finde ich einfach loslegen, ne? 2 Minuten anfangen, zack. Das ist so das, worum es, glaube ich, geht und was dann auch funktioniert, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt.
Und danach dieses Gefühl genießen, ich habe es geschafft. Das ist ja auch so eine eigene Bestätigung, die kommt ja nicht von außen, die kommt ja wirklich von innen, dass man dieses Gefühl hat, wow, endlich kann ich stolz auf mich sein, ich habe es erledigt. Also jetzt Thema Steuererklärung ist ja für viele wirklich eine Riesenbaustelle. Es ist ja der riesige Berg und kein Land in Sicht. Und wenn man es dann geschafft hat, das ist ja ein unglaubliches Gefühl. Und dieses Gefühl, das muss man sich schon vorher vorstellen, dann kommt man auch einfach ins Handeln. So nach dem Motto, wenn ich das jetzt erledige, dann fühle ich mich gut. Weil man leidet ja, also je länger man schiebt, desto größer wird ja dieser Leiden, dieser Druck, der auf einem lastet. Das ist ja richtig auf den Schultern etwas, was auf einem lastet. Ja, jetzt würde ich gerne noch über dein Buch sprechen, über dein zweites Buch. Denn beim ersten Buch hat man dich auch dann in der Öffentlichkeit ja als Freisprecherin wahrgenommen. Vielleicht magst du zu dem kompletten Titel nochmal was sagen. Das hieß ja die Freisprecherin und dann reden.
Reden ist Silber, Freireden ist Gold. Das ist der Titel von meinem ersten Buch.
Das war dein erstes Buch. Und dann kam dein zweites Buch, was ja auch Auslöser war für diesen Vortrag und für die Keynote, über die wir heute sprechen. Worum geht es genau in deinem zweiten Buch?
Das zweite Buch ist ein sehr buntes, also außen wie innen, weil ich eben im Laufe der Arbeit mit Menschen festgestellt habe, wie oft die Themen vor sich herschieben. Ich habe in meinem Freisprechen und Präsentationen, Moderationskursen immer eine Lieblingsübung, die heißt Definition Traumberuf. Was ist mein Traumberuf? Gibt es da einen Jobtitel, eine Definition oder gibt es irgendwie eine Beschreibung? Lebe ich den schon? Ganz wichtige Frage oder nicht? Wenn nein, was kann ich tun, um dem ein Stück näher zu kommen? Wenn ja, was kann ich tun, um darin besser zu werden und so weiter? Dann dürfen die eine Viertelstunde schreiben und dann präsentieren sie das vor der Kamera und dann analysieren wir das. Das Interessante ist, es gibt natürlich Menschen, die genau das tun, was sie lieben. Und es gibt Menschen, die gerne was anderes machen würden. Und das hat sich einfach so rauskristallisiert, dass ich da auch den Menschen Mut mache zu gucken, schau mal, inwieweit du das schon jetzt anfangen kannst umzusetzen. Aber also, was ich zum Beispiel, jemand will gerne irgendwie einen Kaffee eröffnen oder eine Kaffeerösterei. Das waren sogar in einem Kurs, sage ich, ihr könnt euch ja schon mal zusammentun, so Teilzeit oder so. Oder whatever. Also da kommen echt tolle Wünsche und Träume hoch. Und dann denke ich immer so, warum fangen sie nicht wenigstens an? Man muss ja auch nicht aus jedem Traum wirklich einen Beruf machen. Aber es gar nicht zu tun, ist ja so schade, weil es ja auch um Lebensfreude geht, ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, cool, weil ich bin ja auch gelernte Köchin und mein Lieblingsposten war immer Patisserie. Mhm. Und dann habe ich eine Mail gekriegt von ProSiebenSat.1, dass die Konditorinnen und Konditoren, also Hobbys und Profis, suchen für eine Kochshow. Damals war noch nicht klar, wie die heißen wird. Und ich schaue nicht viel fern, ich schaue auch nicht Kochshows und so. Also außer ich kenne jemanden, der mitmacht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich da beworben, habe mitgemacht und die Show hieß dann The Sweet Taste. Das ist ein süßer Ableger von The Taste, was glaube ich jetzt 13., 14. Staffel ist oder so. Und habe da den 2. Platz erkocht.
Glückwunsch!
Als nicht mehr Profi. Ne? Da waren wirklich Cracks dabei, die das jeden Tag auf super Spitzenlevel, Sterne, Gastronomie machen und so. Und das war halt für mich total schön, weil ich liebe ja Patisserie. Ich liebe es auch zu reden. Und das durfte ich ja dann gleichzeitig. Ja. Ne? Du machst Desserts und darfst reden. Das ist in der Küche ja so mal das nicht so der
Bewertet
Fall.
Bewertet wirst du aber nur für das, was du kreierst, nicht für die Worte dazu, oder?
Ja, das wäre natürlich schön.
Muss ich nochmal betonen. Schön, weil sonst würde man sagen, du hättest ja einen Vorteil als Moderatorin. Hast du eben nicht.
Genau, ich hätte mich in den Gewinn gequatscht.
Ja, genau.
Leider nicht. Ich glaube, was ein bisschen der Vorteil war, dass die ganzen Kameras und das Drumherum mich jetzt nicht irritiert hat.
Ja, klar.
Also vielleicht ist das für einen Konditorenprofi nochmal anders. Aber dann habe ich so gedacht, das ist cool, weil ich hatte einfach Bock drauf. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding und einfach machen. Und ich habe mir dafür eine Woche frei geschaufelt im Kalender und bin da einfach hin und hab's dann gemacht. Und dann haben wir halt jeden Tag zwei verschiedene Aufgaben gekocht. Also es war so mein Highlight, ja. Und ich habe gedacht, was ein Glück, dass ich das mache und nicht irgendwie sage, ja, nächstes Mal, weil das gab's jetzt halt nur einmal. Und daraufhin habe ich dann gedacht, so, jetzt schreibst du mal ein Buch, wo du den Menschen Unterstützung gibst und Tipps und Übungen, was sie tun können, um ins Tun zu kommen und ihre Träume anzugehen und überhaupt, weil manche sagen, oh, ich weiß gar nicht, wovon ich träume, weil wir vielleicht vergessen haben, wie es geht, wie man träumen kann und wie, was weißt du, kannst du nicht, darfst du nicht, machen andere besser, kannst ja kein Geld mit verdienen, da sind ja so viele Glaubenssätze mit drin. Und dann habe ich in diesem Buch auch noch ein bisschen von meiner Sweet Taste-Erfahrung natürlich erzählt. Da sind noch 5 Lieblingsrezepte drin, natürlich. Und ich habe erfolgreiche Menschen interviewt, die ihrem Bauchgefühl gefolgt sind. Ne? Weil darum geht es auch, die Macht der Intuition. Folge nur dir selbst und nicht irgendwie, da, das muss man gemacht haben, sondern was möchtest du denn? Ich glaube, du bist
auch dabei. Ich bin auch dabei, ja. Danke für die Werbung, genau. Hashtag Werbung.
Sehr gerne. Ja, weil das wollte ich natürlich auch. Es sollte jetzt nicht so ein Ego-Shooter-Buch werden, von wegen die tolle Margit, was die alles kann, sondern was haben denn die Menschen, die erfolgreich sind, für Entscheidungen getroffen? Ja, oder ich zitiere auch gerne die Brigitte C., die ist mit drin, die Schauspielerin, mit der habe ich nämlich Abi gemacht damals in Esslingen. Und die hat gesagt, sie hat irgendwann ihre innere Gouvernante in Urlaub geschickt.
Ah, auch
sehr süßer Satz, ja. Die sie daran davon abgehalten hätte oder hat, das zu tun, was sie wirklich will. Also, und das ist halt so, deswegen ist es ein buntes Buch. Es ist so ein bisschen Workbook, es ist ein bisschen kulinarische Köstlichkeiten und eben Interviews.
Ja. Sehr cool. Wir verlinken das auch in den Shownotes.
Gerne.
Jetzt hast du ja auch erzählt, dass viele in deinem Coaching gerade Reisen aufschieben. Träume sind oft auch sowas wie einen Jakobsweg mal gehen, ins Schweigekloster zu gehen oder irgendwas. Du weißt, dass ich das einfach mache, wenn ich das machen will. Du auch. Du warst ja auch auf Hawaii und am entferntesten Ort von Deutschland, kann man schon fast sagen. Hawaii ist ja echt weit weg. Richtig, richtig cool. Und wenn jemand sagt, ja, das mache ich, wenn ich in Rente bin oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, die man nennt. Aus meiner Sicht sind das oft Ausreden, weil wie lange braucht man denn für den Jakobsweg? Maximal 4 Wochen, ja, um mal einen gepilgert zu sein. Was gibst du da für Tipps, um dann ins Einfachmachen oder endlich ins Handeln kommen zu kommen? Was hast du für Tipps?
Also ich habe ehrlich gesagt einen bisschen morbiden Ansatz. Morbide insofern, als dass ich mir persönlich immer wieder vor Augen halte, dass das Leben auf diesem Planeten endlich ist. Also wir leben hier nicht ewig. Ja? Manche werden 90, manche werden 80, manche gar nicht. Ja? Also das ist einfach so. Und ich überlege dann oft, auf was für ein Leben möchte ich denn zurückgeschaut haben, wenn ich dann mal irgendwann alt und runzlig bin und irgendwie denke, jetzt habe ich vielleicht keinen Bock mehr zu reisen, weil war ich schon oder ist alles anstrengend und ich bin müde. Oder so. Und diese Erinnerungen, auf die wir später zurückschauen, die kreieren wir heute. Und heute ist, sagt ja auch Eckhart Tolle, ne, jetzt, heute ist der einzige Tag, an dem wir wirklich, wirklich leben. Und wir können natürlich heute Pläne machen, um in Urlaub zu fahren. Ja, weil wenn wir das nicht machen, dann fahren wir nicht. Aber wichtig ist, finde ich, dass wir auch was haben, worauf wir uns freuen. Ja, wie viele Menschen sind in ihren Routinen jeden Tag und machen einfach jeden Tag den gleichen Job und haben eben die Routinen vielleicht auch mit den Kindern und mit diesem und jenem. Und das Routinen sind wertvoll und wichtig. Ich habe auch welche. Und gleichzeitig, wovon träumst du noch? Ja, was darf es denn noch geben? Worauf hast du Lust und wie könntest du das umsetzen? Ja, und sich eben mit Menschen austauschen, die das vielleicht schon mal gemacht haben, so wie du jetzt mit dem Jakobsweg oder das ist auch eben in dem Buch, schreib mal auf, was du gerne machen möchtest. Ja, wovon träumst du? Was, und wenn es total utopisch scheint, trotzdem aufschreiben, ja, und dann gucken, was für Wege man möglicherweise gehen kann. Und ich finde gerade heute, in der Zeit, in der wir leben, wo du so viel auch mit Social Media und ChatGPT und du kannst ja alles rausfinden, was du rausfinden willst, das ist heute so viel leichter, das zu tun. Und ja, 4 Wochen Jakobsweg, wenn du 2 Kinder zu Hause hast, ist wahrscheinlich schwierig. Aber die Frage ist, ob es immer schon 4 Wochen sein müssen oder gehen auch 2. Also als mein Kind 5 war, da sind wir 2 Wochen auf Island gewesen und es war mega cool. Und wir wollten halt unser 5-jähriges Kind nicht mit nach Island nehmen, weil das auch viel Wandern und sowas bedeutet hat. Und dann gesagt, da hat sie wahrscheinlich keinen Spaß. Sie ist dann mit den Großeltern 2 Wochen nach Mallorca geflogen.
Und die Großeltern haben sich gefreut.
Zeit ihres Lebens. Genau. Voll. Das war mega. Großeltern haben sich gefreut, Kinder hat sich gefreut, wir haben uns gefreut und dann haben uns auch gefreut, uns alle wiederzusehen. Also von daher, deswegen auch da baut euch doch ein Netzwerk auf an Menschen, die euch unterstützen. Also es gibt ja dieses super schöne Zitat von John Maxwell und der hat mal gesagt, it takes teamwork to make the dream work. Und das ist so ein geiler Satz, dieses Teamwork. Und dann frage ich mich halt, wer ist denn Teil deines Teams? Ne? Das ist ja nicht nur das berufliche Team, sondern das ist auch das private Team. Ne? Welche Familien, Freunde unterstützen dich? Auch bei dir mit Yoda. Ne? Dann bringst du halt Yoda zu deinen Eltern, genau, zu deinem Hund.
Yoda ist mein Hund, für alle, die dies noch nicht wussten.
Genau. Er läuft auch immer mit um die Alster und so. Genau. Also, und das meine ich eben mit Team, also Dream Team. Was für ein Team kannst du dir aufbauen, was dich unterstützt, deine Träume zu erfüllen? Und wer denkt, das wäre egoistisch, der weiß, dass es ja auch immer gegenseitig ist. Das heißt, wenn mich Menschen unterstützen, meinen Traum zu leben, dann unterstütze ich Menschen ja auch.
Ja.
Also, ne, vielleicht die gleichen, die mich unterstützen, vielleicht auch andere. Also dieses Team, also man sagt ja auch mal, toll, ein anderer macht's. Ja, genau. Früher wurde das so ironisch genannt. Ja. Ne? Aber ja, in dem Fall macht jetzt mal ein anderer meinen Job. Zum Beispiel, was ich sich ums Kind kümmern oder whatever. Ne? Also ich glaube, das ist es auch, mutig zu sein, die Menschen um Hilfe zu bitten. Und zwar nicht, weil man es nicht schafft oder weil man sich klein fühlt, sondern weil man weiß, dass man nur im Team wirklich erfolgreich sein
kann. Und Fragen kostet nichts. Mehr als ein Nein kann nicht passieren. Genau. Mehr als ein Nein kann nicht passieren. Und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht 30 sind, 40, 50, egal wie alt ihr seid, ein Tipp von meiner Seite aus. Ich stelle mir auch immer die Frage, was bereue ich heute, was ich in der Vergangenheit nicht gemacht habe, aber hätte machen können. Mhm. Und da gibt es zwei essentielle Dinge. Das eine hat was mit den Eltern zu tun, aber das andere hat nur was mit mir zu tun, dass ich in dem Moment, wo ich das Alter hatte, es war beides in der Schulzeit, nicht weg wollte beispielsweise, ja, nicht ins Ausland wollte. Mhm. Und heute rate ich jedem, der ein Kind hat, diese zwei Dinge, die ich bei mir bereue, dem Kind quasi aufzuzwängen. Zwing deine Tochter dazu, also das anderen weiterzugeben. Und ganz oft kriege ich auch das Feedback, du bist schon die Zweite, die das zu mir sagt. Ich muss das jetzt mal machen mit meiner Tochter und so. Und ich versuche das jetzt auszugleichen. Also zum Beispiel das mit dem Auslandsjahr habe ich nachgeholt, indem ich halt länger als 2, 3, 4 Wochen mal weg bin. Dass ich einfach mal 2 Monate reise, um dieses Jahr übers Leben mir aufzubauen, dass ich irgendwann sagen kann, ja, eigentlich war ich in meinem Leben ein Jahr in Australien beispielsweise. Ich war zwar immer nur 4 Wochen, 8 Wochen, aber das habe ich 10-mal gemacht und so kam ich dann auf ein Jahr. Und dass man einfach dann versucht, das, was man bereut, vielleicht jetzt schon auch nochmal nicht wieder gut zu machen, ist ja jetzt schwierig, die Aussage, aber du weißt, was ich meine, ein Stück weit, das irgendwie doch nochmal zu leben, bevor das Leben vorbei ist eben.
No. Genau, total schön. Wobei es halt immer Typsache ist. Also meine Schwester zum Beispiel war ein Jahr in Mailand als Au-pair nach dem Abi. Ich hätte das Gleiche auch machen können. Ich hätte sogar in die gleiche Familie gehen können. Das war nichts für mich. Also ich spreche Englisch, Französisch fließend, Italienisch und Spanisch kann ich gut verstehen und manchmal auch ein bisschen mitquatschen. Es hat mich nicht ins Ausland gezogen, das muss ich echt so sagen. Und meine Mutter hat das auch erzählt, ich glaube, ich war 5, als sie mal mit uns in Schottland war. Ich glaube, 2 Wochen so mit dem Auto rumgereist. Ich habe anscheinend jeden Tag gefragt, wann fahren wir wieder nach Hause? Wann fahren wir wieder nach Hause? Ich bin irgendwie ein Zuhause-Mensch, keine Ahnung. Also deswegen waren 3 Wochen Hawaii für mich revolutionär und ich habe jeden Tag genossen und habe nach 2 Wochen gedacht, zum Glück, ich darf noch eine Woche bleiben. Das war wirklich neu für mich. Ansonsten so nach einer Woche weg bin ich schon wirklich in Vorfreude, wieder nach Hause zu dürfen. Ganz seltsam ist das. Und deswegen wäre es nicht mein Ding gewesen, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und deswegen bereue ich es auch nie, weil ich wollte es nicht. Und meine Tochter zum Beispiel war ein halbes Jahr in Irland, weil ich halt auch dachte, wenn sie das möchte, soll sie das dürfen.
Ja, klar.
Also dieses Ermöglichen, möglich machen, das finde ich wichtig. Und für sie war es super wertvoll. Es war nicht die beste Zeit ihres Lebens. Sie hat sich das zwar gewünscht, aber es war leider nicht so einerseits. Andererseits hatte das andere Vorteile, dass sie nach 6 und nicht nach 9 Monaten zurückkam. Nämlich, dass sie auf die Schauspielschule gehen konnte. Da ist sie jetzt
heute immer noch. Ja.
Voll cool. Also deswegen manchmal, ich spreche auch mal gern vom Universum, manchmal weiß das Universum ist besser. Ja, wir machen Pläne und irgendwie, ne, das heißt es ja auch so, ne, das Leben ist das, was passiert, während wir andere Pläne machen. Also ich finde es wertvoll, Pläne zu machen und sich dann überraschen zu lassen, was noch so kommt.
Ja, also das Reisebeispiel war jetzt auch wirklich nur explizit aus meiner Sicht gesprochen. Ich weiß ja, dass du nicht so gerne und so verrückt reisewütig bist wie ich. Nur das kann ja auch das Beispiel sein, man wollte immer reiten, hat es aber nicht gemacht, weil man Musik gemacht hat und beides wäre zu teuer gewesen, dass man das Reiten nochmal nachholt, sich als Hobby so eine, nicht Pferdemitgliedschaft, wie heißt das denn, so eine Art Patenschaft, weißt du, was ich meine, wo man sich ein Pferd teilt, das nochmal ermöglicht. Es ist dafür ja nie zu spät. Das mit dem Reisen war jetzt nur meine ganz persönliche Sache, ein Jahr ins Ausland gehen, ja oder nein. Damals habe ich nein gesagt, heute denke ich, oh, bist du schön dumm gewesen, deine Eltern hätten das Ganze finanziert und alles, aber gut. Das ist halt so. Ja. Learnings vom Leben, das gehört dazu.
Ja, und man kann auch nur sagen, wer weiß, wozu es gut war. Also, ne, das ist einfach so. Und dann, ich liebe ja Zitate, da kommt wieder eins
hau noch eins
von Søren Kierkegaard und Søren, genau. Und Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, der hat mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Und das finde ich auch total schön, ne? Weil man in dieser Vorwärtsbewegung, wie du damals mit der Schule vielleicht noch nicht wusstest, was du versäumst, und dann guckst du zurück und denkst, ja, wäre geil gewesen. Und noch wichtiger als etwas zu bereuen, was du ja auch selber schon gesagt hast, ist zu überlegen, was kann ich heute tun, um das trotzdem nochmal zu haben. Oder manche machen auch ein Sabbatjahr, weißt du? Die nehmen ja Urlaub von der Firma, kriegen es trotzdem bezahlt als Sabbatjahr oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und dann machen sie halt dann diese Weltreise. Also ich glaube, also was ich wichtig finde, ist, dass wir nicht wirklich etwas bereuen. Also nach dem Motto, dass wir da Wochen, Tage, Jahre drüber nachdenken, wie doof das war, dass wir dies und jenes nicht gemacht haben, sondern zu überlegen, ist es jetzt noch wichtig für mich? Und was kann ich tun, um es jetzt, also jetzt im Sinne von, ich fange jetzt an, es zu planen, was kann ich tun, um es anzugehen? Ja. Ja, und also meine Mutter zum Beispiel, die wollte immer Ballett machen. Das ging natürlich damals auf dem Dorf nicht. Ja. Und dann, als ich dann Ballett gemacht habe, habe ich gesagt, du Mama, bei uns gibt es auch Erwachsenengruppen im Ballett. Kannst du dir mal gucken. Ja. Ne? Und dann hat die viele Jahre als Erwachsene Ballett gemacht, sogar am Ende mit Spitzentanz. Ja. Also das, natürlich ist es dann nichts, was man zu einem Beruf macht. Aber das muss man ja auch nicht immer aus allem einen Beruf machen. Ja. So,
cool. Margit, hast du noch ein Abschlussstatement? Irgendein Tipp zu deinem Thema aufschieben? Du hast schon viel rausgehauen, ich weiß. Du hast schon die vier Tipps rausgehauen, aber vielleicht hast du noch einen kleinen Leckerli.
Ein Leckerli zum Thema Aufschieben. Also ich glaube, es sind zwei Leckerlis. Das eine ist, das habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, dass man sich dafür nicht verurteilt, Dinge aufzuschieben. Es ist total normal. Es gibt keinen, der nicht aufschiebt. So, ja. Das heißt, akzeptiert es und vielleicht ne, sich wundern heißt, nachzufragen, okay, vielleicht warum schiebe ich auf? Und was kann ich tun, um es jetzt doch zu tun? Ja, und vielleicht ist es aber jetzt auch noch nicht dran. Das kann so sein, ja. Und ansonsten finde ich halt diese 5-Minuten-Regel cool. Einfach hinsetzen und anfangen.
Cool. So. Das lassen wir so im Raum stehen. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Margit, für deine Zeit. Das war Ilkas Welt für heute. Und bald hören wir uns schon wieder und dann wird es sportlich. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Dankeschön, Margit. Danke, dass du da warst.
Danke, Ilka. Es war genial. Danke, danke, danke.